Und da frage ich mich nochmal, wofür soll eigentlich Politik und Demokratie gut sein? Vielleicht erinnern wir uns nochmal, für das Gemeinwohl, dass es den Menschen besser geht, gut geht. Und das ist eben, erschöpft sich gerade bei den meisten Menschen eben nicht in Arbeiten. Wer gerne arbeitet und seinen Job liebt, der hat großes Glück gehabt, wer dann auch noch gut verdient dabei. Aber die Mehrheit arbeitet doch nur, um zu überleben. Aber da muss es eine ganz andere flexible Verteilung geben, und eine Aufteilung geben. Und nicht die einen haben die Bullshit-Jobs, sie haben die harten Jobs, sie verdienen trotzdem nicht viel, sie müssen gucken, wo sie bei der Rente bleiben und jetzt müssen sie auch noch länger arbeiten. Das ist also nach dem Motto, den ganzen Mist kriegt irgendwie die Hälfte der Gesellschaft aufgedrückt und ja, den Bonus erwirtschaftet dann 1 bis 10%. Das kann es nicht sein. Und da muss was entgegengesetzt werden.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, Folge 80 steht an. Mit dem Titel Arbeitet alle weniger. Hä? Werden jetzt einige sagen, passt doch gerade so gar nicht zu der aktuellen Diskussion. Ja, stimmt. Aber wartet einfach mal ab. Hallo, liebe Magdalena, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, hallo, lieber Marco. Ich hoffe, du hast die Sommerpause genießen können und ihr, liebe Zuhörer, natürlich auch. Ja, Sommerpause hatte auch der Deutsche Bundestag, aber das Lobbyland geht natürlich weiter. Wir hatten ja in der letzten Sendung vor der Sommerpause das Thema Spahn und die Maskendeals. Reißt ja immer so ein bisschen ab dann in der Sommerpause, kennen wir ja schon von Philipp Amthor. Ja, und war zu erwarten, aber es wurde jetzt auch ziemlich überlagert von der gescheiterten Verfassungsrichterwahl von Frau Borsius-Gersdorf. Aber wir interessieren uns hauptsächlich dafür, was hat sich bei Spahn getan?
Ja, aber ein Wort würde ich trotzdem, oder ein, zwei Sätze zu der Nichtwahl. Das mag jetzt den einen oder anderen überraschen. Ich will gar nicht auf die Frau Borsius-Gersdorf eingehen und die Argumente pro und contra und das ganze Spielchen, sondern ich möchte auf diesen demokratischen Akt eingehen, weil ich grundsätzlich nämlich es für richtig halte, das habe ich an anderen Stellen ja auch immer wieder gesagt, wenn Bundestagsabgeordnete, natürlich nicht, wenn es vorher so abgesprochen wurde, aber es wurde ja nicht in den Fraktionen wirklich diskutiert und dann sieht man, was hinterher passiert. Also grundsätzlich bin ich dafür, wenn Leute zur Wahl stehen, dass es eben keinen Fraktionszwang gibt, sondern am Ende jeder nach seinem Gewissen abstimmt, so wie es im Grundgesetz steht. Das heißt, auch Leute bei einer Wahl dann durchfallen können. Aber jetzt muss man das mal ins Verhältnis setzen, denn als Merz im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde, was war da los in Deutschland? Was gab es für aufgeregte Debatten im ersten Wahlgang nicht gewählt? Die Demokratie steht auf dem Spiel und das kann doch wohl nicht wahr sein. Die SPD wurde beschimpft, weil da hat man dann gesehen, dass die da eventuell welche nicht gewählt werden. Dann wurde zurückgeschossen, nee, das hat vielleicht noch welche aus der CDU nicht gewählt. Auf jeden Fall gab es keine Diskussion, dass das ja auch ein demokratischer Akt war, sondern da stand nur die Demokratie sogar auf dem Spiel. Und jetzt auf einmal berufen sich Leute auf ihr Gewissen und sagen, diese Frau kann ich nicht wählen. Wie gesagt, das kommt mir da überhaupt nicht auf die Person an, sondern auf einmal erkennen sie ihr Gewissen und das Grundgesetz und die Demokratie an bei diesem einen Fall. Und in Zukunft wird aber dann wieder komplett der Fraktionszwang ausgeübt. Und das kann nicht wahr sein. Demokratie muss dann wirklich bei allen Wahlen herrschen und auch bei allen Themen herrschen, wenn ich das mit meinem Gewissen nicht ausmachen kann, dann kann ich bei bestimmten Dingen nicht mitstimmen. Dann kann ich auch bestimmte Personen nicht wählen, wenn ich glaube, dass diese Person nun wirklich überhaupt nicht geeignet ist, so wie ich auf jeden Fall auch Merz nicht gewählt hätte, auch beim zweiten und dritten Wahlgang nicht gewählt hätte, muss das natürlich dann auch bei anderen möglich sein. Deswegen wäre es einfach mal schön, wenn wir da eine andere Diskussion führen, als die da geführt wurde und nicht eine Schlammschlacht um einzelne Personen, aber genau die wurde geführt und ich wette damit, dass alle diejenigen, die jetzt sich da als große Demokratiehelden feiern, dann den Fraktionszwang bei anderen Dingen wieder komplett mitgehen. Ja, das vielleicht nochmal zu der Wahl. Aber du hast recht, vor allen Dingen soll es uns nochmal um Spahn oder besser gesagt den Spanismus gehen, denn das hatte ich ja vor der Sommerpause in Anführungsstrichen, muss man ja mal sagen, Politik geht ja weiter, deutlich gemacht, dass es ja nicht um diese Person Spahn geht, sondern um das System Spahn geht, wenn man so möchte. Und du hast es schon angesprochen. Ja, zu diesem System gehört auch, dass dann Leute, die sich so verhalten, die so sind, die viel Schaden anrichten und es dann doch mal öffentlich wird. Bei den meisten wird es ja nicht öffentlich, die meisten werden nicht erwischt. Aber wenn es dann mal so ist, jetzt mittlerweile wird das ausgesessen. Bei Amthor sogar mit einem Achselzucken, ach, der ist ja noch jung und so weiter. Und bei Spahn kann man das ja nun nicht mehr sagen und auch nicht neu. Und natürlich nochmal in einer ganz anderen Funktion, als Kollege Amthor das war. Aber das zeigt, dass wir mittlerweile ein klar korruptes System haben. Das heißt, ein System, in dem Menschen, die korrupt sind, die Steuergelder weghauen, die Leute aus ihrem Umfeld, ja, bevorteilen, die ihr Amt missbrauchen, dass diejenigen am Ende nicht bestraft werden, selbst wenn sie enttarnt werden, sondern eigentlich belohnt werden, weil nachdem er Gesundheitsminister war, ist er jetzt Fraktionsvorsitzender und das ist eigentlich nochmal eine mächtigere Position als die, die er vorher hatte. Und das ist eigentlich der große Skandal. Nicht der Mensch an sich, solche Leute hat es immer gegeben, deswegen geht es mir nicht um Jens Spahn, sondern dass dieses System mittlerweile so hart festgefahren ist, dass da überhaupt nicht mehr gegen agiert wird. Medial ist es ganz schnell weg, wenn es überhaupt mal aufploppt. Die SPD hat da überhaupt gar kein Problem mehr mit. Das heißt, diese Leute, die Union sowieso nicht, diese Leute werden nicht bestraft. Da frage ich mich dann auch, zum Beispiel, wenn die Leute sagen, ich kann diese Frau nicht wählen als Verfassungsrichterin, warum konnten die so einen denn als Fraktionsvorsitzenden wählen? Warum wählen die denn jetzt nicht ab? Das zeigt mir, da ist ein verrottetes System und das muss definitiv geändert werden. Und da müssen wir ansetzen. Ich will noch mal ganz kurz auf das Wort korrupt eingehen, weil ich das jetzt ein paar Mal benutzt habe und dann werden wieder einige sagen, ist aber nicht korrupt. Es heißt ja dann immer so schön, der hat Steuergelder verschwendet und so weiter. Nein, der hat eine Menge mehr gemacht und das ist eigentlich das große Problem. Und deswegen gehe ich nochmal auf diesen Begriff Korruption ein und das, was ich im Buch geschrieben habe, das Wesen der Korruption. Korrupt, dieses böse Wort wird bei uns gemieden. Korrupt sind Autokraten, Diktatoren in fernen Ländern. In der Politik wird viel darüber gestritten, aber nicht über das System, das sich entwickelt hat, oder die Demokratie. Ihre Feinde sind Extremisten von rechts und links, alle anderen dagegen seriöse, aufrechte Demokraten. Und das genau ist das der Punkt, das sind sie eben nicht. Auch in Deutschland hat man immer mehr Lebensbereiche ökonomisiert, also erkläre ich nochmal diesen Ablauf und wie es denn eben zu dieser Korruption kommt und zu diesem System gekommen ist. Und unsere Demokratie schützt deswegen immer weniger vor dem Missbrauch. Im Gegenteil, sie wird genau daran angepasst. Was heißt denn überhaupt korrupt? Der Ausdruck geht auf das lateinische Wort corruptus zurück, welches gleich mehrere Bedeutungen aufweist. Verdorben, sittenlos, bestochen, verkehrt. Der Begriff lässt sich nicht nur in der Wirtschaft oder Politik, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen anwenden. Bei uns wird er heute meist direkt mit Geld in Zusammenhang gebracht. Korruption, und das ist jetzt das Wichtige, meint allerdings eher den allgemeinen Missbrauch einer Vertrauensstellung. Diese besteht darin, eine Position, die man innehat, zum weiteren Vorteil auszunutzen oder jemand anderen, der eine Position innehat, mit einem Angebot einer Gegenleistung zur selbigen anzustiften. Dabei spielt es natürlich eine wichtige Rolle, ob es sich um eine öffentliche Stellung handelt und wer der eigentliche Auftraggeber dieser Person ist. Und alles das trifft auf Jens Spahn zu. Er hat seine Amtsstellung, die er von der Bevölkerung verliehen bekommen hat und dann in der Politik sozusagen diese Stellung bekommen hat, missbraucht zugunsten von anderen und er hat sie sozusagen, deswegen hat er sich korrumpieren lassen. Und das tun immer mehr in diesem System und es wird nicht mehr geahndet. Und das ist das große Problem. Von mir der Exkurs nochmal.
Ja, vielleicht um da auch kurz nochmal drauf einzugehen, du hast das ja eben gesagt zum Thema Gewissensentscheidung und wie kann man dann so jemanden zum Fraktionsvorsitzenden wählen. Ein Argument, was ja auch angebracht wird, also zum Thema Plagiatsvorwürfe und sonst was, wird dann gesagt, ja, sie muss da quasi über jeden Zweifel erhaben sein. Da wird sozusagen mit diesem Maß gemessen und bei Spahn sagt man, ach, das soll ihm erstmal jemand nachweisen, solange man das nicht nied- und nagelfest behaupten kann und er nicht irgendwie verurteilt wird, ist ja alles in Ordnung.
Ja, aber genau das ist das Problem. Also genau, erstens ungleiches Maß bei verschiedenen Personen anzusetzen. Das kennen wir aber natürlich schon länger. Und dann eben zu sagen, das muss jetzt erstmal nachgewiesen werden. Naja, es ist ja eine Menge nachgewiesen worden bei Jens Spahn. Er ist nur nicht verurteilt worden. Aber das ist ja auch ein Problem, das beschreibe ich ja auch im Buch. Selbst die bei den Maskendeals erwischt worden sind, das heißt, die sich eine Provision einkassiert haben in Millionenhöhe, weil sie Maskendeals also gestaltet haben, indem sie sozusagen Unternehmen, also die dann mehr Geld als nötig gekriegt haben, mehr Masken als nötig verkauft haben und dann haben sie daran profitiert und das wurde nachgewiesen und sie wurden nicht bestraft, weil letztendlich selbst die letzte Instanz der Gerichte sagen musste, ja, das ist zwar Korruption, aber wir können das nicht bestrafen, weil das nur die Politik selbst entscheidet, was denn korrupt ist und was nicht korrupt ist. Das heißt, wir haben hier eine legale Korruption. Und deswegen wird sie auch nicht bestraft. Außer Jens Spahn hat irgendwo schriftlich festgelegt, was er natürlich nicht gemacht hat, dass er sozusagen zu seinem eigenen Wohl oder zu dem Wohl seines Freundes oder seines Bekannten extra mehr sozusagen mehr Geld für die Masken bezahlt hat, extra mehr Masken gekauft hat und dafür dies und jenes bekommen hat. Das wird natürlich nirgendwo festgelegt sein, schriftlich, und damit kann er im Prinzip nicht bestraft werden. Und das ist wirklich ein unglaublicher Vorfall, dass trotzdem die Politik ihn nicht selbst abstraft. Also sie schafft keine Gesetze, die das unter Strafe stellt und sie straft sich selbst nicht ab. Und das ist sozusagen, obwohl ja alle nach diesem Massenskandal haben ja alle irgendwelche tollen Papiere geschrieben, Kodexes und so weiter für ihre Fraktion aufgestellt. Und jetzt ist mit von dem Kodex nicht mehr die Rede. Null. Und nach der Sommerpause schon gar nicht mehr. Also wir reden jetzt über andere Dinge, über die wir jetzt auch reden in dem Podcast. Aber es wird alles wieder vergessen und das ist ein Megaskandal, aber auch ein totales Versagen unserer ganzen Instanzen, ne? Also des Rechtssystems und auch des Mediensystems, ne? Die ja so als weitere Gewalt gelten, weil wir dann wieder über alles Mögliche, jede Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, sprechen, aber das, was unsere Demokratie wirklich gefährdet, ist wieder wie weggewischt.
Ja, und wenig verwunderlich, aber auch total beschämend in diesem Zusammenhang ist die Blockade der Antikorruptionsrichtlinie durch die deutsche Bundesregierung. Also die Antikorruptionsrichtlinie ist sozusagen etwas, was EU-weit durchgesetzt werden soll. Und die deutsche Bundesregierung stellt sich gemeinsam mit den Regierungen von Ungarn und Italien, also eigentlich will man ja angeblich mit Rechten nicht zusammenarbeiten, unter anderem dagegen, Amtsmissbrauch europaweit zur Straftat zu machen. Und ja, außerdem wird von unserer Bundesregierung abgelehnt, dass jede EU-Regierung eine Strategie zur Bekämpfung von Korruption erstellen muss. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Ja, und man muss auch dazu sagen, also während die meisten Länder da klare Zustimmung signalisieren, legt Deutschland als eins von ja, wenigen, also wirklich eine Handvoll Länder, ja, so starke Prüfvorbehalte gegen die gesamte EU-Richtlinie ein.
Ja, auch das passt leider eben ins Bild. Das muss man sich jetzt also noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Amtsmissbrauch europaweit zur Straftat machen. Also ich meine, wer dagegen ist, es ist schon wirklich unglaublich dreist. Aber ja, die deutsche Regierung ist das. Und das ist, ja, in schöner Gemeinschaft mit Ungarn und Italien, großartig, kann man nur großen Applaus spenden. Aber auch da sage ich wieder, es ist unglaublich. Also ich habe weder von der Opposition, die haben ein bisschen was gesagt, aber viel auch nicht. Und im Mediensystem war das mal kurz zu lesen und es ist sofort wieder verschwunden, obwohl auch das ein Riesenskandal ist. Weil genau das passt ja zu dem, was wir gerade hatten. Man will das einfach nicht. Nee, Amtsmissbrauch ist egal, scheißegal, in Deutschland können wir alles machen. Ja, sorry, dann sind wir eine korrupte Republik. Wir müssen dann nicht nur von Platz, was weiß ich, wir sind ja abgerutscht im Korruptionsindex, wir müssten da ganz nach hinten geschoben werden, weil das ist die reale Politik, die zu bewerten ist. Und die beweist sich zum Beispiel bei so einer Richtlinie in Europa, dass wir gegen die auch noch agitieren. Und da hat sich doch was echt verändert. Ich kann mich daran erinnern, dass wir sonst immer bei so Fragen Transparenz, Korruption, Missbrauch, bla, wir waren da kein Vorreiter in Deutschland, aber es war häufig die Diskussion genau darum, naja, also wir müssen da nicht Vorreiter sein, wir müssen da nicht das erste Land sein, warten wir doch mal, bis irgendwie an die anderen Länder da auch mitmachen. Das war so immer die Diskussion in Deutschland. Jetzt sind wir nicht nur kein Vorreiter, wir sind Schlusslichter und diejenigen, die Sachen ausbremsen und diejenigen, die am Ende vielleicht sogar verhindern, dass es zu solchen Richtlinien kommt und das EU-weit durchgesetzt.
Und vielleicht noch eine, ja, nicht lustige Randnotiz dazu. Der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete und mittlerweile 80-jährige Eduard Lindner ist vom Oberlandesgericht München zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten verurteilt worden, weil er zwischen 2008 und 2016 mehrere Millionen Euro aus Aserbaidschan erhalten und sie teilweise noch zur Bestechung von Mandatsträgern genutzt. Also wohl einen Teil behalten und einen Teil auch weiterverwendet. Ja, und ein Satz von ihm ist dann bei mir total hängen geblieben. Und zwar, ich habe das Ganze für die Art von Lobbyismus gehalten, die bis heute praktisch allgegenwärtig ist. Aha.
Ja, da fällt einem fast nur noch ein zynisches Lächeln zu ein. Also über diese Aserbaidschan-Geschichte haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Im Buch habe ich das ja auch noch mal deutlich gemacht. Da waren ja mehrere oder sind mehrere Abgeordnete verwickelt. Das heißt, eine Autokratie wie Aserbaidschan versucht, sich ins rechte Licht zu setzen. Und das hat ja wunderbar funktioniert, gerade in Deutschland. Wir lieben ja Aserbaidschan. Wir lieben den Diktator, der dort herrscht. Weil da holen wir jetzt unser Gas und machen gerne Kotau. Auch die letzte Regierung, auch der letzte Wirtschaftsminister hat das gemacht, weil wir dann schön von denen Gas kaufen, die gleichzeitig Abgeordnete europaweit bestechen, damit Aserbaidschan genau so gut dasteht. Das heißt, sie haben total Erfolg damit. Aber es wird nicht darüber geredet. Dann gab es zumindest dann doch mal endlich eine Anklage gegen einzelne Abgeordnete und dann auch mal eine Verurteilung. Aber das, wie gesagt, lohnt sich einfach, das Thema noch mal separat intensiver zu bearbeiten. Aber vielleicht an dieser Stelle eben nur den Satz, den du rausgesucht hast, der ist schon wirklich sehr, sehr bezeichnend. Spricht also alles für dieses System Spahn oder den Spahnismus, wie ich es nenne, für diese legale Korruption. Dass ein Politiker meint, ja, aber es ist doch alles total in Ordnung, weil das machen wir doch immer so und das machen die anderen doch auch so. Das ist doch, also ist ja auch eine Verniedlichung, da über Lobbyismus zu sprechen. Also auch wenn ich Lobbyismus ja, und nicht nur ich, kritisiere und versuche, das in das Licht zu setzen, wie es auch wirklich, wo es auch wirklich hingehört, ist das eben kein Lobbyismus, sondern das ist Korruption. Und das ist Wahnsinn, wenn man schon darüber so redet und da mittlerweile jedes Unrechtsbewusstsein fehlt.
Ja, was jetzt auch noch ganz interessant war, ist eine weitere Debatte im Sommerloch. Da haben sich einige Institute oder Wirtschaftsexperten zu Wort gemeldet. Und zwar geht es um den Boomer-Soli. Also quasi sollen Personen mit hohen Alterseinkünften oder relativ hohen Alterseinkünften zur Kasse gebeten werden, um einkommensschwache Rentner zu unterstützen. Und für mich ist es auch wieder so eine Scheindebatte, weil die Frage ist, wie soll das jetzt umgesetzt werden? Das ist ja auch nur eine kurzfristige Lösung. Und vor allem geht es wieder so ein bisschen um ja, Mittelschicht gegen Unterschicht, würde ich mal sagen. Und die Oberschicht bleibt wieder außen vor. Also Solidarität unbedingt wird gefordert. Das ist ja auch bei diesem Thema Bundeswehr so. Aber bitte nicht von den Superreichen. Und die Hauptdebatte konzentriert sich von fast allen Seiten. Da kommen dann AfD und Union auch gut zusammen auf. Das Bürgergeld ist viel zu hoch, wir geben da viel zu viel Geld aus. Ja, und man könnte es auf den Satz verkürzen, ihr müsst mehr arbeiten und später in Rente gehen. Und was ihr dann bekommt, ja, sehen wir dann mal. Aber sag doch mal was zu diesen angeblichen Fakten und dieser ganzen Debatte.
Ja, fangen wir mal bei dieser Bürgergelddebatte an. Ich sage hinterher noch, oder wir kommen dann dazu, was daran auch eigentlich eine, ja, welche Lobbyauktion dahinter steckt. Ja, das ist ja hoch und runter, oder das wird hoch und runter gefahren und das wird auch so weitergehen, weil dahinter natürlich eine Kampagne steckt und eine Ablenkung steckt. Aber gucken wir uns das mit dem Bürgergeld an. Ich habe das jetzt sehr, sehr gewissenhaft gemacht, weil natürlich da Fakten genommen werden, Zahlen genommen werden und eben nicht gewissenhaft aufgearbeitet werden und dann immer zum, so ein Schein suggeriert wird. Ich weiß gar nicht, wer es, ich habe es neulich mal gelesen, da hat jemand geschrieben, dass die Halbwahrheiten eigentlich die schlimmsten Lügen sind. Also das, wenn man andere Fakten weglässt und sich immer nur das raussucht, was man gerne hat, um dann so einen Schein zu erwecken, dass man da natürlich mit der Wahrheit arbeitet, weil auch Zahlen da stimmen, aber dann natürlich ein falscher Vorgang bescheinigt wird. Deswegen habe ich mir das jetzt wirklich mal an verschiedensten Stellen mit verschiedensten Quellen gearbeitet und mir das genau angeguckt, was das Bürgergeld angeht. Jetzt muss man natürlich erstmal wissen, ne, also das Bürgergeld ist ja, fußt ja auf dem Vorgänger Hartz IV. Deswegen ist es schon vergleichbar. Trotzdem muss man natürlich dann auch die entsprechenden Zahlen raussuchen, wenn man da über Entwicklungen spricht, weil der Hauptvorwurf ist ja, dass das nicht mehr bezahlbar ist und dass es immer teurer wird und dass das einen immer größeren Anteil ausmacht. Und das stimmt eben zum Teil überhaupt nicht. Deswegen gucken wir uns das mal an, wie das wirklich passiert ist, und zwar über einen längeren Zeitraum. Natürlich kann man immer zum Jahr, letztes Jahr, zum vorletzten Jahr, das kann man aber fast bei jedem Haushaltsbereich dann immer sagen, und das ist keine wirkliche Entwicklung, wenn man sich dann nur auf das letzte Jahr bezieht oder aufs vorletzte Jahr bezieht, sondern man muss ja wirklich da mal eine Entwicklung sehen. Deswegen habe ich mir mal die Jahre 2010 bis 2023, 2024 angeguckt. Nur die kann man ja wirklich betrachten. Ja, mit einem Blick dann nochmal auf 2025. Und da mal geschaut, wie das wirklich aussieht. 2010 betrugen die Ausgaben für den Bürgergeldvorgänger eben Grundsicherung für Arbeitssuchende 46,9 Milliarden. Und zwar da auch mit den Unterkunftskosten und so weiter. Die muss man ja wirklich dazu rechnen. Ja, das stimmt. Das ist auch das eine verkürzte Rechnung ist, wenn man diese Unterkunftskosten und so weiter rausrechnet, was ja auch einige tun. Aber nee, da ist es nicht rausgerechnet, sondern das waren 2010 waren das 46,9 Milliarden. Jetzt gucken wir uns 2010 an. Und das muss man eben tun. Und das machen die meisten nicht. Was war denn der Gesamthaushalt? Und das in Beziehung setzen. Und dann noch einen Schritt weiter gehen, ist in Beziehung setzen auf das Bundesinlandsprodukt. Weil da hatten wir ja schon mal, das hatte ich ja schon mal in der Sendung gesagt, es wird ja bei den Verteidigungshaushalten, wird ja jetzt gerne immer in die Beziehung gesetzt, das Bundesinlandsprodukt bei Verteidigung und Militär, weil, und ich komme zum Militär nochmal darauf zurück, dieses BIP ist natürlich viel höher als der Gesamthaushalt und damit verfälscht oder damit verniedlicht man natürlich bestimmte Zahlen. Deswegen mache ich jetzt hier mal beides. Also 2010 46,9 Milliarden. Wir hatten 2010 einen Gesamthaushalt von 320 Milliarden. Das heißt, da wurden ausgegeben 14% des Haushalts genau dafür. Und wir hatten ein Bundesinlandsprodukt von 2.500 Milliarden. Das ist natürlich ein Vielfaches höher als das, was im Bundeshaushalt, was der Bundeshaushalt, den der Bundestag beschließt, ausgibt, logischerweise, weil das ist ja das praktisch, was insgesamt an wirtschaftlichem, an Wirtschaftsleistung zusammengezogen wird. Aber wenn wir es daran messen, waren das 1,9%. Also 14% des Haushalts, weniger als 2% des Bundesinlandsprodukts. So, jetzt gucken wir uns 2024 an und sehen, wir haben fast die gleiche Zahl, lustigerweise, 47 Milliarden am Bürgergeld. Jetzt rechnen, und das ist ja so die Skandalzahl, die jetzt immer so genannt wird, 52, 53 Milliarden rechnen die Leute jetzt für 2025. Das kann man natürlich noch gar nicht so hundertprozentig sagen. Wir sind ja noch mitten im Jahr. Aber selbst wenn wir die Zahl mal nehmen, also die höhere Zahl von 52, 53 Milliarden, ja, dann ist das eine Steigerung um 5 Milliarden. Aber nehmen wir die mal. Wir haben einen Haushalt 2025 von 400, also Bundeshaushalt, von 490 Milliarden. Jetzt muss man nicht gut in Mathe sein, um auszurechnen, dass das 11% sind. Also die 52 oder 53 Milliarden, da kommt man noch nicht mal auf 11%. Das heißt, weniger als 2010. Und wir haben sage und schreibe ein Bundesinlandsprodukt im letzten Jahr, kann man ja nur sagen, wahrscheinlich wird es aber in diesem Jahr höher sein, von 4.300 Milliarden. Davon sind 52, 53 Milliarden nur 1,2%. Das heißt, ein deutliches Herabsinken. Das ist ein Drittel weniger, wenn man es ans BIP misst, als wir das hatten. Und es ist ja ungefähr 20% unter dem, wenn wir vom Haushalt ausgehen. Und wenn wir das sehen, haben wir also einen Rückgang, einen langfristigen Rückgang. Ja, jetzt könnte man sagen, 2010 hat man ganz schön viel ausgegeben. Das ging die Jahre danach ein bisschen zurück. Aber auch in der Gesamtentwicklung geht es eigentlich zurück. Es geht jetzt hoch, wahrscheinlich vom letzten Jahr aufs nächste Jahr. Das muss man dann konstatieren. Da muss man aber natürlich auch sehen, warum. Da gibt es natürlich verschiedenste Gründe, aber ein Grund ist zum Beispiel, dass wir natürlich sehr viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, die hier dann auch Bürgergeld beziehen. Und das sind nämlich nicht nur ein paar, sondern da kommen Hunderttausende zusammen. Und das ist natürlich eine Gruppe, unter anderem, die dazugekommen ist. Das heißt, wir haben mehr Menschen, die jetzt Bürgergeld beziehen und dementsprechend höher wird ja auch der Posten. Das heißt, nicht die Erhöhung, die es beim Bürgergeld gab, also diese paar Euro 50, sind irgendein Problem, sondern nur, dass wir insgesamt mehr Menschen in diesem Bereich haben. Aber trotzdem nochmal, selbst mit dieser hohen Zahl, die man jetzt erwartet, oder höheren Zahl, dieses Jahr ist es deutlich weniger als das, was wir vor 10, 15 Jahren hatten. Und deswegen ist dieses Geschrei natürlich sehr, sehr einseitig. Das sind natürlich Täuschungsmanöver, die uns hier suggerieren wollen, das ist unser Problem. Und das haben wir ja immer schon gehabt. Also diese Diskussion ist ja auch noch nicht alt. Magdalena wird sich daran erinnern, mit der Unterschied zwischen Bürgergeld und dem Niedriglohnsektor, der ist so klein. Also das ist ja eine Debatte, die ist ja auch noch gar nicht so alt, wo jetzt praktisch alle aufgehetzt worden sind, die wenig verdienen und man gesagt hat, naja, die ein Bürgergeld, die überholen euch eigentlich mit nichts tun und ihr arbeitet und kriegt nicht viel mehr. Also das ist ja auch so eine Debatte, die wir hatten, wo ich ja sogar sagen müsste, ja, also ich sehe es auch so, dass der Unterschied zu klein ist, aber vielleicht sollte man mal den Blick drauf werfen, dass die im Niedriglohn zu wenig kriegen und mehr kriegen müssten und nicht sozusagen, und dann wäre der Unterschied auch zum Bürgergeld größer, als nach unten zu gucken. Aber das scheint auch irgendwie immer zu klappen, diese Mentalität, den Blick auf die Schwächsten zu werfen und die anderen alle aufzustacheln gegen die Schwächsten, auch die, die nicht viel haben, weil guckt sozusagen, guckt euch an, die nehmen euch die letzten Krümel weg. Da fällt mir immer so ein Bild ein, das ist nochmal erneuert worden, aber ich glaube, das war damals kenne ich das sogar aus der Weimarer Republik. Da sitzt dann irgendwie am Tisch, sitzen drei Leute, da sitzt dann der feiste, dicke Kapitalist, da sitzt der Arbeiter und dann sitzt der Arbeitslose da und dann nimmt der Kapitalist, nimmt 9/10 der Torte, die in der Mitte steht, nimmt der und packt sie auf, schiebt sie auf seinen Teller und sagt dann zum Arbeiter, ey Kollege, pass auf, dass der Arbeitslose dir das letzte Stück nicht wegfrisst. Also und genau so muss man diesen Kontext wieder verstehen, was hier für ein Täuschungsmanöver passiert und wie das sozusagen greift, um eine Debatte aufzumachen und von anderen Dingen abzulenken.
Ja, interessant, auch gerade weil du das Thema Arbeitgeber ansprichst, gibt ja auch die Meinung, ich als Arbeitgeber bin nicht dafür zuständig, dass die Menschen von ihrem Lohn leben können. Also in dem Sinn sage ich ja auch immer, es ist ja irgendwo gar nicht die Alimentierung sozusagen der Leute, die wenig Einkommen haben, dass man denen einfach was zuschiebt. Oder es ist auch nicht die Alimentierung von diesen Leuten, dass sie einen Teil der Wohnkosten irgendwie über Wohngeld zurückbekommen, sondern eigentlich ist es der Arbeitgeber, der nicht bereit ist, einen höheren Lohn zu zahlen. Also es ist auch der Vermieter, der sagt, ich will halt diese Miete haben. Und ja, da würde ich mir mal wünschen, dass sie, wenn sie schon Arbeitsgruppen gründen, vielleicht mal eine machen und eine volkswirtschaftliche Rechnung machen, was sich eigentlich mehr lohnen würde, den Mindestlohn anzuheben oder ja, die Bezuschussung quasi von niedrigen Einkommen, genauso wie der soziale Wohnungsbau, der ja auch komplett schleifen gelassen wird.
Ja, vor allen Dingen brauchen wir mal eine Diskussion, dass die neoliberalen Sprüche und Mantren und Dogmen und auch Versprechen ja nicht mehr funktionieren. Sie haben meistens sowieso nur ansatzweise funktioniert. Trotzdem muss man ja sagen, also einer davon ist ja dieser Trickle-Down-Effekt und dieses Versprechen, ja, müssen welche richtig gut verdienen und richtig reich werden, davon profitieren alle. Ne? Also dann geht das wie so eine Kaskade, fällt da oben Geld ab und rieselt nach unten und alle haben was davon. Also im Endeffekt so nach dem Motto, der Kapitalist an dem Tisch, der nimmt sich die 9 Tortenstücke, dafür backt er aber eine Menge Plätzchen, die er dann verteilt. Ja, also der nimmt das Geld, investiert das, stellt Menschen an, bezahlt die und so weiter. Dass das immer nur so halbwegs funktioniert hat, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Ne? Also da war immer mehr Ausbeutung dabei, als dass die Menschen wirklich gut bezahlt worden sind. Aber es stimmte natürlich, dass es ein bisschen auch durchgerieselt ist. Also das heißt, das Geld, was eingenommen worden ist in der Wirtschaft, ja, das hat den Reichtum Einzelner genährt, aber es hat auch zu weiteren Investitionen geführt, teilweise zu neuen Arbeitsplätzen geführt und so weiter. Aber genau diese Zeit ist ziemlich vorbei. Das, was wir sehen, nehmen wir mal das letzte Jahr, habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, da gab es kein Wirtschaftswachstum. Also es wurde nicht groß investiert, es wurde nicht neue Menschen eingestellt, es wurden die Löhne wurden ja teilweise erhöht, aber unter der Inflation, wenn man das so will, also die Reallohnverluste, gerade bei den nicht so gut Verdienenden, sind deutlich spürbar geworden in den letzten Jahren. Und die wirklich Kasse gemacht haben, ne? Also wir haben ja letztes Jahr, trotzdem es kein Wirtschaftswachstum gab, 1.350 Milliarden Anstieg bei dem Privatvermögen gehabt, ein absoluter Rekordwert. Aber der ist bei ganz wenigen hängen geblieben und die investieren das eben nicht, sondern die packen das weiterhin in Spekulationen, in Aktien und so weiter rein. Die investieren das nur ganz kleinen Teil dieses Geldes. Und das ist das Problem. Und das heißt, da rieselt nichts mehr durch. Jetzt wäre sozusagen eigentlich das Gegenteil der Fall, würde man diejenigen, 50% in unserem Land haben im Prinzip gar kein Vermögen, eher Schulden und wenn dann nur so ganz leichte, also wirklich nur ein paar Euro 50 auf dem Konto, wenn man denen mehr Geld geben würde, also durch Löhne oder was auch immer, oder durch das Klimageld, was ja dann jetzt nicht ausgezahlt wurde. Also wenn man denen ein bisschen Geld geben würde, die würden das investieren. Da würden nicht nur Ideen entstehen, vielleicht selbstständig zu werden oder sonst was, sondern da würde vor allen Dingen viel Geld ausgegeben, weil die brauchen die neue Waschmaschine, die haben diese Schulden und so weiter. Da würde sozusagen das Geld wirklich in die Wirtschaft gepackt, wie man so schön sagt. Diese Mechanismen funktionieren also nicht mal mehr halbwegs. Und da müsste man eigentlich mal drüber reden. Das heißt, diese Leistungsgesellschaft, die ja von konservativer, von liberaler Seite, aber gerade ja ganz stark von der Union angesprochen wird, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst länger arbeiten und so weiter. Diese Leistung, nee, es lohnt sich ja nicht. Es lohnt sich nicht, weil Arbeit unglaublich hoch besteuert wird und weil man sowieso trotzdem damit kaum auskommt. Und wenn man dann noch was hat, muss man eigentlich an seine Rente denken. Denn jemand, der vielleicht noch von dem Lohn ganz gut hinkommt und wirklich viel arbeitet, der kommt aber dann bei der Rente nicht mehr hin, weil wir haben ja ein Rentenniveau unter 50%. Dann, also wenn man mit, sagen wir mal, 2.500 Euro ganz gut noch überleben kann in Deutschland, zwar auch immer schlechter, aber kann man das natürlich nicht mehr mit der Rente. So, und das ist das, worüber wir uns eigentlich unterhalten müssen, wo wir eigentlich die Probleme haben. Und das ist genau das Problem, was nicht getan wird. Und deswegen ist dieses Schauen auf die Bürgergeld, das ist eine völlige Täuschungsmanöver und Ablenkungsmodell. Ich meine, alleine von den Zahlen, ich habe das gerade genannt, selbst wenn wir jetzt auf diese 52, 53 Milliarden haben, wir haben im Haushalt 60 Milliarden Subventionen und zwar nur Subventionen, wenn wir andere Subventionen dazu nehmen, wird es noch viel, viel mehr. Klimaschädliche und gesundheitsschädliche Subventionen, wo wir also auch noch was Gutes tun würden, wenn wir die abschaffen würden. 60 Milliarden und da geht keiner ran und über die 60 Milliarden spricht auch keiner. Das hat weder die Ampel getan, noch jetzt die neue Regierung gemacht. So, das ist ein höherer Betrag, als wir für Bürgergeld ausgeben. Also absoluter Wahnsinn, welche Debatten wir führen und welche Debatten wir nicht führen. Ich will noch eines sagen, auch wenn das sich populär anhört. Aber gerade die Politiker und Abgeordnete, die jetzt so über das Bürgergeld reden, die eben auch nicht bereit sind, mal über die Steuern nachzudenken, die nicht bereit sind, mal dieses Klimageld auszuzahlen, die nicht bereit sind, wirklich mal bei dem Niedriglohnsektor den mal eigentlich radikal abzuschaffen, die haben 2023 10.300 Euro an Diäten. Da sind die ganzen zusätzlichen Möglichkeiten gar nicht drin. Habe ich ja aber auch häufig genug schon erwähnt, also nur an reinen Diäten verdient und haben sich dreimal die Taschen noch voller gemacht mit drei Erhöhungen und kommen jetzt, also gar nicht so viel später, 2,5 Jahre später, auf knapp 12.000 Euro. Also 1.700 mehr in gut 2 Jahren. Wahnsinn. Und dann übers Bürgergeld reden, finde ich eine absolute Frechheit, wenn sie den Skrupel bei sich selbst eben nicht haben.
Ja, also ich empfinde das auch als totale Provokation oder denke, wie weit wollt ihr die Leute noch auf die Palme bringen, weil es wurde ja auch viel seitens CDU in der Opposition auch viel, sage ich mal, schlechte Stimmung gemacht. Die Situation ist so furchtbar. Und ich sehe das jetzt immer wieder, jetzt sind sie im Amt und fordern uns eigentlich die ganze Zeit auf, mal bessere Laune zu bekommen. Und es ist doch gar nicht so schlimm. Und letztens habe ich auch irgendwie was gesehen, ich glaube bei Twitter, sollte man 3 Gründe nennen, die oder 3 Sachen nennen, die in Deutschland so gut laufen, damit wir uns mal ein bisschen wieder motivieren, wir Werktätigen. Ja, aber in dem Sinne jetzt nochmal zum Thema Arbeit und warum wir unsere Sendung Weniger Arbeiten genannt haben. Da kannst du auch noch was zu sagen.
Ja, natürlich ist das erstmal eine Provokation. Aber übrigens ist es interessant, es gab diese Debatten natürlich immer wieder mit weniger Arbeiten. Auch das soll natürlich vermieden werden, damit man nicht auf solche dummen Gedanken kommt, sondern also Gewerkschaften haben das ganz lange forciert. Ne, also schon ganz früher, kann ich mich noch dran erinnern, war ich noch klein, so nach dem Motto, am Sonntag oder am Wochenende gehört der Papa uns, hätte man natürlich Papa Mama sagen sollen. Aber es gab immer mal diese Vorstöße, viel zu wenig kommt da, muss man sagen. Dann haben wir mal, das ist noch nicht so lange her, über diese 4-Tage-Woche geredet. Ist völlig weg aus der Debatte. Dabei haben, und zwar nicht nur deutsche, sondern US-amerikanische Studien, also wo man ganz sicher nicht den Verdacht haben könnte, dass da irgend sozialistisches Teufelswerk dran war, alle, die sind zum Ergebnis gekommen, alle Studien, die es dazu gibt, dass eine 4-Tage-Woche und eine Stundenreduzierung insgesamt eher die Leistungsbereitschaft fördert, die Effizienz fördert, also die Produktivität fördert und nicht senkt, wie man vielleicht erwarten kann. So nach dem Motto, ich finde es übrigens sehr interessant, wenn jetzt Leute, egal von welchem Lager, eingeladen werden und dann gefragt wird, ja, stimmt denn das, auch Ökonomen, dann sagen erstmal alle, egal aus welchem Lager sind, auch aus dem linken Lager, ja, also natürlich, wenn man mehr arbeitet, dann ist auch erstmal die Produktivität höher. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist nirgendwo belegt, sondern egal, welche Studie man sieht, es geht eher in die andere Richtung, dass wenn man etwas weniger arbeitet, nicht, ich meine jetzt wirklich nicht auf 10, 20 Stunden runtergebrochen, aber weniger arbeitet, man produktiver ist. Weil man sich eben besser erholen kann, weil man dann mehr Lust auf diese Arbeit hat und. Und dass es irgendwo eine Grenze gibt, wo diese Reproduktion, die Motivation und so nicht so schnell wieder aufgebaut werden kann. Das heißt, länger arbeiten würde am Ende nicht dazu führen, dass wir produktiver sind. Das ist schon mal ein Märchen an sich. Aber ich will auch was gegen diese Neiddebatte insgesamt setzen, also die ja geführt wird, so nach dem Motto, also der, der viel arbeitet und wenig Geld hat, soll dann neidisch sein auf den Bürgergeldempfänger, der sich den ganzen Tag faul in den Liegestuhl setzt und absahnt. Ja, komisch, dass das nicht gemacht wird bei denen, die von ihrem Vermögen leben. Und das tun in diesem Land immer mehr. Gerade die Milliardäre, die Superreichen, die sind nicht superreich, weil sie sich das erarbeitet haben und weil sie 80 Stunden die Woche arbeiten, sondern die lassen ihr Geld für sich arbeiten. Die können im Liegestuhl sitzen und sitzen es zum Teil auch und deren Kinder erst recht, machen nichts, gar nichts und sind super, super reich. Nutzen aber unsere Infrastruktur, nutzen aber unser Land, um ihre Geschäfte zu machen oder ihr Geld zu sichern durch Polizei und so weiter. Warum wird darüber nicht mal geredet und warum wird da nicht mal eine Neiddebatte angefangen, sondern es geht dann immer eher, die Unteren gegeneinander auszuspielen. Und ich will auch mal was sagen zu diesem Grundsätzlichen, wie man anscheinend irgendwie so Menschen hier noch so sieht, weil es geht ja nicht mehr um die Menschen. Ja, man muss sie irgendwie wählen lassen, aber da werden ja sowieso alle nur ja, vereinnahmt, getäuscht und so weiter. Das Wahlversprechen haben ja überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also das jetzt Kommunalwahlkampf in NRW und diese Plakate, da könnte ich nur noch schreien. Aber schauen wir uns noch mal dieses Bild an. Also eigentlich will man doch nur den Konsumenten und die Arbeitskraft. So, das ist noch das, was interessant ist, wofür Menschen noch interessant sind. So, und aber auch das verschwindet. Deswegen meine ich, der Neoliberalismus ist sozusagen jetzt schon am Ende und es kommt eigentlich schon die nächste Stufe. Und deswegen versucht man jetzt irgendwie nochmal diese alten Zöpfe dazu nehmen, länger arbeiten, also mehr Stunden und dann ja mit 70 in Rente gehen oder noch später. Und das habe ich mir zum Beispiel mal angeguckt. Da gibt es ein paar Studien zu. Zum Beispiel von Leopoldina Forum, gesundheitliche Ungleichheit im Lebensverlauf. Das ist nämlich sehr interessant, denn genau mit 71 die Lebenserwartung, man spricht immer davon, dass die Lebenserwartung in Deutschland höher geworden ist. Das stimmt auch lange. Das Problem ist, sie ist im Schnitt höher geworden. Bei den ärmeren Menschen wird sie nicht mehr höher. Die wird sogar zurückgehen. Denn bei den unteren Einkommen ist nämlich die Lebenserwartung bei Männern nur noch bei 71. Und bei den reichen Männern, da ist sie 8,6 Jahre höher. Das heißt, man will doch eigentlich, weil es ist schon ein schöner Zufall, also kein schöner in Wirklichkeit, also nach dem Motto mit 70 in Rente gehen oder vielleicht noch später und dann sofort tot umfallen. Ne? Dann hat man sowieso kein Problem mehr mit der Rentenkasse. Dann braucht man auch nicht mehr gucken, ob man mit den 48% also oder unter 50% Rente leben kann, die man kriegt, sondern man will eigentlich, dass die Menschen nur noch arbeiten und in der Restzeit, die sie dann haben, müssen sie dann ihre Sachen noch erledigen, Familie hinkriegen, Kinder erziehen und konsumieren. Das sind doch die Sachen, die man irgendwie noch erwartet von dieser Gruppe. Aber wie gesagt, ich glaube, wir gehen über diese Gruppe, also über dieses neoliberale Zeitalter hinweg. Das haben Merz und Co. noch nicht begriffen, weil die sowieso eher in den 80er Jahren stecken geblieben sind. Und da möchte ich nämlich nochmal an dieses Modell erinnern, dieses neoliberale Modell von Thatcher und Reagan, die ja sozusagen diese Phase, diese neoliberale Phase eingeläutet haben. Die haben immer von einer Zweidrittelgesellschaft geredet. Da ging es eigentlich darum, ein Drittel die Reichen, also denen es richtig gut geht, ein Drittel so die Mitte, die muss man natürlich irgendwie auch noch mitnehmen und bei Laune halten. Und ein Drittel, die Ärmeren, die sind eigentlich egal. Wenn überhaupt, dann müssen die irgendwelche Frondienste erledigen und gut ist. Irgendwann haben wir uns dann entwickelt zu einer 10%-Gesellschaft, also 10% Reiche, 40% Mitte und 50%, die nichts haben. Habe ich gerade noch was zu gesagt. Und jetzt hat man eigentlich so dieses Ziel, und das kann man gucken, wo die Vermögenszuwächse hingehen. 1% der Superreichen. Dann gibt es noch so bis 30%, die noch interessant sind, die ganz gut verdienen, auch ein bisschen Vermögen haben, die immer noch die Hoffnung haben, sie kommen irgendwie noch höher oder zumindest bleiben sie dabei. Und der Rest, also 2/3 der Gesellschaft, sind eigentlich schon egal. Die braucht man mehr mit der ganzen Digitalisierung in allen Bereichen, braucht man die teilweise nicht mehr zum Arbeiten. Und wenn, wie gesagt, dann sollen sie eben bis 70 arbeiten und möglichst auch 60 Stunden die Woche. Das wäre noch am besten. Und das ist genau das Gesellschaftsmodell, was man hat. Und da frage ich mich nochmal, wofür soll eigentlich Politik und Demokratie gut sein? Vielleicht erinnern wir uns nochmal, für das Gemeinwohl, dass es den Menschen besser geht, gut geht. Und das ist eben, erschöpft sich gerade bei den meisten Menschen eben nicht in Arbeiten. Wer gerne arbeitet und seinen Job liebt, der hat großes Glück gehabt, wer dann auch noch gut verdient dabei. Aber die Mehrheit arbeitet doch nur, um zu überleben. Und dann kann man doch nicht sagen, du musst noch mehr arbeiten, um zu überleben und noch länger arbeiten, um zu überleben. Ja, wofür denn dann noch? Dann kippt das irgendwann. Und deswegen, glaube ich, müssen wir eher über Dinge reden wie Steuern von Arbeit runter, ein anderes Rentenniveau, vielleicht früher in Rente gehen, damit man was von diesem Leben noch hat oder eben kürzere Zeit arbeiten. Und es muss vor allen Dingen alles flexibler sein. Ja, natürlich, als Abgeordneter, als Politiker, ich war es ja selbst, kann man länger arbeiten. Da kann man auch mit 70 noch dumme Sprüche klopfen wie Merz. Aber Menschen, die wirklich in der Pflege arbeiten, die auf dem Bau arbeiten, die an der Kasse arbeiten oder mit vielen Menschen zu tun hat, zum Beispiel Erziehung und so weiter, was wirklich nervenaufreibend ist, die können das eben nicht mehr nach einer Zeit. Das heißt, wir müssen eher da mit den Stunden runter oder mit der Zeit oben runter, damit das irgendwie gerecht ist, gerade wenn sie eben nicht so super viel verdienen. Aber da muss es eine ganz andere flexible Verteilung geben und eine Aufteilung geben. Und nicht die einen haben die Bullshit-Jobs, sie haben die harten Jobs, sie verdienen trotzdem nicht viel, sie müssen gucken, wo sie bei der Rente bleiben und jetzt müssen sie auch noch länger arbeiten. Das ist also nach dem Motto, den ganzen Mist kriegt irgendwie die Hälfte der Gesellschaft aufgedrückt. Und Ja, den Bonus erwirtschaftet dann 1 bis 10%. Das kann es nicht sein. Und da muss was entgegengesetzt werden. Und da höre ich wirklich von allen Seiten herzlich wenig, sondern die meisten, die preschen nur rein in das, was von AfD, Union, teilweise eben auch SPD und so weiter kommt, in Richtung, jetzt müssen vor allen Dingen mal die Bürgergeldempfänger ran. Und auch insgesamt muss der Gürtel enger geschnallt werden. Und wir müssen insgesamt sparen. Interessanterweise wird das bei Militär überhaupt nicht getan. Auch deswegen nochmal, ist es eine Täuschungsdebatte. Da redet man nämlich von 2, mittlerweile 5% des BIPs. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Zahl zurück, die ich ja schon mal genannt habe. Bei 4.300 Milliarden Bundesinlandsprodukt hieße das 215 Milliarden für Militär, und das sind 45% des Gesamthaushaltes. Kein anderer Posten ist annähernd so hoch. Ich habe mal, das mache ich ja gerne, die Posten Wirtschaft, Umwelt, Klima, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, mal alle zusammengezählt. Und da kommen wir auf 30 Milliarden im letzten Haushalt. Das sind 6,5% des Haushaltes und 0,7% des BIPs. Das heißt, alles zusammen, 0,7 wären 5% für Rüstung ausgegeben. Das ist eine Welt, in der wir leben sollen. Also, und die soll ich auch noch verteidigen mit meiner Waffe und mit meinem Leben. Sorry. Also da fällt mir nichts mehr zu ein.
Ja, damit können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz den Bogen zum Anfang schlagen, zum Abschluss. Ein Grund für diese Nichtwahl war ja auch, uns ist ja das ungeborene Leben so wichtig. Ja, und da fragt man sich doch bei den niedrigen Ausgaben für Gesundheit und Klimaschutz, wobei das natürlich zusammenhängt, wo wird hier eigentlich noch Fürsorge für das geborene Leben übernommen?
Ja, in die Zukunft, ich habe ja die Themen genannt, und Bildung könnte man noch dazu packen. Da wird überall jetzt gespart. Das wollen wir nicht. Genau, wir wollen, dass die Menschen alle lange arbeiten, viel arbeiten, möglichst auch gar nicht lange zur Schule gehen. Das könnte man eigentlich noch verkürzen. Also zumindest die armen Kinder, die müssen doch nicht noch lange zur Schule gehen, weil das, was die dann später machen, brauchen sie ja eigentlich keinen Kopf für, sollen möglichst wenig nachdenken. Aber um das noch mal zu sagen, zum Abschluss vielleicht, was ist denn daran die Lobby? Ja, das ist die extremste Lobby überhaupt. Das ist die Lobby der Superreichen. Und die Politik und ein Großteil der Medien ist von Leuten bestückt, die zumindest reich sind. Oder die haben da das Sagen. Die sind zum Teil vielleicht nicht superreich. Aber die machen da den Job der Superreichen. Und das ist die Lobby der extremen Superreichen, die alles diktieren und für andere Meinungen, andere Positionen, andere Diskussionen ist doch kein Platz mehr. Und das ist ein Abwegkurs von denen, den wir hatten, den wir selbst im Neoliberalismus zumindest hatten, wir die anderen Positionen. Wir hatten noch Unterschiede zwischen den auch großen Parteien. Wir hatten Unterschiede bei der Berichterstattung und so weiter. Und das wird alles ziemlich gleich gemacht und läuft ziemlich ähnlich. Und das ist wirklich gefährlich, wenn man den Kopf doch mal einschaltet und ein bisschen drüber nachdenkt. Egal von welcher Richtung man kommt, müsste man sehen, dass das nicht lange gut gehen kann und dass es irgendwann auch denen dann Kragen gibt, die sich jetzt einfach zu viel einstecken. Und vor allen Dingen denen, die diese Politik genauso durchsetzen immer extremer werden, je größer die Gefahren dann zum Beispiel von Rechtsextremen und so weiter wird, versucht man diesen Kurs noch weiter zu überbiegen. Aber es wird genau das Gegenteil. Es wird genau das Gegenteil hervorrufen. Und das macht mir wirklich Angst.
Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Genau, also guckt euch das mal an, die ganzen Zahlen, und fallen auf, nicht auf diese Halbwahrheiten und Fakten, angeblichen Fakten rein, sondern macht euch ein Gesamtbild und überlegt mal, was wirklich wichtig ist und was Politik wirklich erreichen und machen sollte. Reichtum, Zuwächse an Reichtum gibt's ohne Ende, aber wir müssen endlich eine vernünftige Aufteilung und Verhältnismäßigkeit wahren. Und das ist keine radikale Forderung, das ist eher die Forderung nach Maß und Mitte, was wir völlig, was völlig unter die Räder gekommen ist. Ich halte diese Politik für extremistisch. Bis dann.